Glück auf, meine Kumpel Oma Locha. Herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Schalke-Podcast Königsblau im Ohr. Wie immer mit dabei Luca, unser Experte. Wie geht's dir, mein Lieber?
Glück auf, mir geht's super. Endlich mal ein bisschen positive Vibes hier bekommen von unseren Schalkern. Sprechen wir ja auch gleich noch drüber über das Testspiel. Und ja, wie geht's dir?
Geht's auch gut. Testspiel und ersten Titel geholt. Ne, jetzt hier Hallenturnier. Wir kommen quasi live aus dem Hallenturnier raus für euch, um das dann auch ein bisschen hier zu besprechen. Bei mir geht's richtig gut. Hab gerade einen richtig guten Drive. Nächste Woche wird der YouTube-Kanal auch wieder viel mehr bespielt. Da waren wir jetzt so ein bisschen auf Pause, haben uns so ein bisschen gesammelt, Konzepte überlegt. Da kommt auf jeden Fall auch eine Menge auf euch zu. Deswegen folgt da gerne rein, folgt auch gerne hier im Podcast rein, in eurem Podcast-Player eures Vertrauens. Und ja, dann würde ich sagen, lass direkt zu den Themen kommen. Genau, wir hatten es ja gesagt, erster Titel in einem Hallenturnier konnte Schalke sich durchsetzen. U23 hat gespielt, darüber hinaus wurden auch noch Cissé und Kusuki aus dem Profikader für die bereitgestellt. Und am Ende 7-2 wurde gegen Sabje gewonnen. Ich glaube, das ist schön für die Fans so. Ich glaube, so sportlich gesehen ist es natürlich, ja,
Nicht wirklich
ist jetzt
relevant,
nichts
ja.
Wichtiges, ja, nichts Relevanz, aber so Hallenturniere, das gibt mir so Feelings so von früher. Da wurde immer so ein Hallenturnier gespielt. Da waren auch dann teilweise noch die richtigen Bundesligaspieler, die da bereitgestellt worden sind. Und ja, da wurde der Fußball noch nicht so ernst genommen. Da war noch nicht so viel Geld drin, noch nicht so viel Professionalität drin. Da haben die Leute einfach aus Laune dann beim Turnier mitgekickt. Das waren echt geile Zeiten.
Ja, absolut. Also ich habe das Spiel jetzt leider nicht komplett gesehen. Du hast ja wohl ein bisschen mehr davon gesehen. Ich habe nur so leichte Ausschnitte dann auf Twitter oder wie man jetzt leider dazu sagen muss, X gesehen. Dann auch mit dem
Ja.
entscheidenden Elfer von Kozuki. Aber es ist prinzipiell einfach mal ganz schön, so ein paar positive Vibes zu bekommen von dem Verein, der leider viel, ja, du musst einfach als Fan viel Scheiße ertragen in den letzten Jahren und dann jetzt hast du einfach mal so eine Woche, wo ein paar gute Emotionen hochkommen.
Ja, ich habe tatsächlich auch nicht das komplette Turnier gesehen. Das wird ja auf Sport 1 gezeigt. Ich habe auch Ausschnitte auf Twitter gesehen. Ich bleibe jetzt einfach mal bei
Ja, ist
Twitter.
besser so, ist besser so.
Ja, und habe aber dann beim Bujo eingeschaltet bei Instagram, der das Ganze kommentiert hat. Und da hat man auch schon Ausschnitte gesehen. Castell hat wohl richtig gut performt. Der war Spieler des Turniers, hat mich mega gefreut. Ja, Kusuki hat den wichtigen Elfmeter gemacht, damit die Jungs ins Finale einziehen konnten. Und dann gegen das Team von Lukas Podolski, der auch selber mitgespielt hat, konnte man sich da am Ende durchsetzen. 7-2. Wahnsinn, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich war so im Chat vom Bujo mit dabei. Habe auch mitkommentiert da bei ihm und da waren so ein paar Leute, die sogar drunter geschrieben haben, so ja, Schalke Corner, bester Mann und so weiter. Mich auf jeden Fall auch gefreut und er ja, war echt eine coole Sache, finde ich. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe nebenbei habe ich Afrika Cup geguckt und danach kam das Klassiko, wurde auch übertragen und das habe ich mir dann da reingezogen und dann ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass so ein Hallenturnier gerade ansteht. Und dann bin ich da so an meinem Handy saß ich da, hab so die Schalke-Timeline durchgegangen und hab dann gesehen, oh, Bujo ist live. Und dann bin ich da irgendwie so reingesogen worden. Und ja, war auf jeden Fall eine coole Sache. Das war es aber nicht komplett mit Spielen, so die jetzt zuletzt passiert sind seit der letzten Podcast-Folge. Denn wir hatten auch die Generalprobe gegen Eupen gehabt. Auch sehr positives Ergebnis. Du
Ja.
hast es ja gesehen. Und ich habe die zwei Tore auch gesehen, habe mir die Highlights nochmal angeguckt und auch, ja, was die Fans zum Spiel geschrieben haben. Konnte es leider nicht live sehen. Muss sagen, also das, was ich gesehen habe, war wirklich wunderschön herausgespielte Treffer. 1 zu 0, 2 zu 0. Auch Elfmeter ist man 3-0 mit der Stammmannschaft in Führung gegangen quasi. Gegen Eupen, was ja auch erste Liga in Belgien spielt, ist ja auch, macht man ja auch nicht mal eben so. Unter anderem Paulsson war ja bei denen mit dabei und muss sagen, das hat mich echt positiv überrascht. Denn auch das Testspiel gegen Wolfsburg war gegen den Bundesligisten auch so ein Stück weit auf Augenhöhe,
Ja,
kann
war in
man
Ordnung.
sagen. Genau, und ich meine, Wolfsburg hat jetzt auch nicht mit, ist auch nicht mit einer Niederlage reingestartet in die Bundesliga. Da kann man auch nicht sagen, dass er irgendein Krisenteam ist in der Bundesliga. Und wie ich gehört habe, haben die auch mit müden Beinen da gespielt. Ja, und jetzt mit so einem Ausrufezeichen gegen Eupen, glaube ich, ist man schon, und die Zeit schon sehr, 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 sehr gut nutzen können jetzt in der Vorbereitung und da sich gut vorbereitet für die Saison. Was meinst du?
Ja, absolut. Und ich muss auch nochmal sagen, also ich habe ja das Spiel quasi die ganze Zeit gesehen. Ich war jetzt nicht mit vollem Fokus dabei wie bei einem richtigen Spiel, aber ich habe es mehr oder weniger gesehen auf jeden Fall. Und habe da auch mehr als nur die Tore gesehen. Und ich finde wirklich, dass du bei Idrissi vor allem einfach mal sagen musst, du merkst bei dem einfach, dass wenn du ihn spielen lässt, auf einmal funktionieren da Dinge, die sonst bei ihm über Ewigkeiten nicht funktioniert haben. Und das ist so schön zu sehen, dass so ein noch relativ junger Spieler, wenn er das Vertrauen bekommt, es auch einfach zurückzahlt. Auch wenn einige Sachen teilweise nicht geglückt sind, muss man auch sagen. Aber er ist an den Toren beteiligt gewesen, er ist im Spiel gut eingebunden, macht kreative Seitenwechsel. Also es gefällt mir einfach sehr gut, wie man ihm beim Spielen aktuell zugucken kann. Und auch ein Keke Topp, der immer besser wird. Also der war im Spiel wirklich überragend, vor allem in der ersten Halbzeit. Hat er beide Tore eingeleitet, also nicht die direkte Vorlage, sondern quasi den Pass davor. Und ja, also vor allem die beiden Spieler haben mir wirklich sehr gut gefallen, aber auch allgemein, wie wir offensiv funktioniert haben, war wirklich sehr, sehr gut. Leider dann in der zweiten Halbzeit nochmal ein bisschen eingebrochen. Hat auch Gerards aber wirklich gut danach nach dem Spiel gesagt, dass ihnen das gar nicht gepasst hat, wie man da das quasi zugelassen hat, da nochmal ein bisschen Druck zu bekommen von Eupen. Und dass es eben in der zweiten Liga etwas ist, was du dir nicht leisten kannst. Und das sind auch sehr, sehr gute und richtige Worte nach so einem Spiel. Weil wenn du dich dann da hinsetzen würdest und sagen würdest, ja, wir haben in der ersten Halbzeit die Sterne vom Himmel gespielt, das reicht, dann wäre es halt trotzdem falsch, weil in der zweiten Liga kann selbst sowas nicht reichen, vor allem wenn wir jetzt darauf gucken, dass unser nächstes Spiel gegen Hamburg ist und auch einige andere schwere Spiele danach folgen. Ja, finde ich sehr gut, dass Gerard das auf jeden Fall gut einschätzen kann, aber man kann auf jeden Fall sehr viel Positives aus dem Spiel und auch allgemein aus der Vorbereitung einige gute Sachen mitnehmen, finde ich.
Hast du die Viererkette gesehen? Weil wir haben ja schon viel auf Kaminski beispielsweise rumgehackt. Obian ersetzt ja jetzt den Mörkin. Ich habe in der letzten Folge das gar nicht mehr im Kopf gehabt. Genau, der ja gesperrt ist.
Ja.
Wie hast du die zwei Spieler gesehen?
Ich habe jetzt nicht unfassbar viel von denen gesehen, weil auch in der ersten Halbzeit einmal nicht so viel passiert ist in die Richtung, sondern mehr auf das gegnerische Tor. Aber ich fand, es war zumindest ordentlich. Aber ich würde es jetzt halt auch nicht zu hoch hängen, weil es war halt in Anführungszeichen nur Eupen, klar, sind auch Erstligist. Aber trotzdem finde ich, ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, wenn du jetzt gegen Hamburg spielst, da wirst du nochmal mehr sehen, ob das wirklich funktioniert. Und ich bleibe auch dabei, du kannst eigentlich nicht mit der Einstellung reingehen, dass du mit Kaminski weiter in die komplette Rückrunde als erster Stamminnenverteidiger bestreitest, neben Kalasch. Und das finde ich halt ein bisschen erschreckend. Und da kommen wir auch später, glaube ich, noch ein bisschen genauer drauf. In Bezug auf Keke
Ja.
Topp vorne ist die eine Position und die andere Position ist jetzt mit Kaminski, wo ich einfach Gerards nicht so ganz nachvollziehen kann, was der da genau sieht, dass vorne Lassme so unbedingt bei ihm gesetzt sein soll und hinten Kaminski sich mit Kalasch so toll eingespielt haben soll. Ja, die waren okay in den letzten drei Spielen in der zweiten Liga, haben das ganz in Ordnung gemacht, vor allem Kalasch. Aber ein Kaminski hat einfach noch so offensichtliche Schwächen, dass du da einfach nochmal einen Spieler brauchst und du kannst da wirklich nicht dir erhoffen, dass Kaminski in der kompletten Rückrunde auf einmal wieder spielt wie vor 2, 3 Jahren. Und ja, das finde ich ein bisschen erschreckend, dass man da dann von Gerards vielleicht Dinge sieht, die man als Fan anders sehen würde. Ich glaube, auf jeden Fall sehr, sehr viele von uns Fans. Und ja, aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden damit, was ich jetzt im Testspiel gesehen habe. Und ich fand auch, dass Kaminski und Aujan es zumindest ordentlich gemacht haben. Die waren jetzt nicht super, aber sie haben okay gespielt, würde ich sagen.
Ja, Terodde hat zweimal getroffen,
Genau.
ne?
Und eine Vorlage, glaube ich,
Der ist,
sogar auf Idrissi.
genau, der ist, glaube ich, wieder richtig gut
Ja.
drauf, kann man sagen.
Pünktlich zum HSV-Spiel, wie man es von ihm kennt.
Auf jeden Fall. Finster Eupen ist wirklich so schlecht. Ich meine, die sind auf einem Abstiegsplatz in Belgien gerade.
Schlecht nicht, aber ich finde einfach trotzdem, also wenn du gegen Hamburg spielst, haben die nochmal mehr Qualität. Das ist einfach so.
Meinst du, Hamburg ist viel stärker?
Ja, würde ich schon sagen. Also Hamburg hat einfach auch so einen brutal
Okay.
breiten Kader, dass selbst wenn bei den drei Spieler ausfallen würden, das eigentlich nicht wirklich einen Impact hätte. Und vor allem, wenn dann eben auch der Zweitliga-Alltag richtig losgeht, ist es, finde ich, nochmal eine andere Hausnummer. Klar, Eupen hat auch ein paar gute Spieler dabei. Ich finde auch weiterhin, dass Paulsson als Innenverteidiger kein schlechter Mann ist und das auch nicht so schlecht gemacht hat in dem Testspiel. Dann hatten die da auch einen Finn Bogason, der dann noch getroffen hat gegen uns. Also da waren schon ein paar gute Spieler dabei. bleibe aber trotzdem dabei, gegen Hamburg ist es einfach ein schwereres Spiel und generell darfst du auch Testspiele nicht zu hoch hängen.
Okay, aber so von der Qualität vielleicht jetzt nicht wie HSV, aber schon obere Tabellenhälfte aus der zweiten Liga, kann man das sagen?
Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall sagen, ist kein Abstiegskandidat in der zweiten Liga, wenn die da mitkicken würden.
Mhm.
Aber Mittelfeld ungefähr könnte man schon so sagen.
Okay, ja, dafür ist, sag ich mal, ein 3-0 mit Stammbesetzung
3-1 am
und
Ende noch mit dem
dann,
Tor.
genau, und am Ende mit dem Wechsel, dann ist ja noch ein Tor von Eupen passiert. Siehst du das, dass das wirklich an den Spielern gelegen hat, die dann eingewechselt worden sind, dass die weniger Qualität haben oder war das ein Einstellungsding, das würdest du sagen?
Das finde ich ganz schwierig. Das habe ich mich auch während dem Spiel selber so ein bisschen gefragt und so analysieren wollen. Ich fand schon, dass es teilweise auch an den Einwechselspielern lag. Also vor allem ein Lassme hat mir nicht so gut gefallen. Das ist auch das, worauf wir ja noch zu sprechen kommen wollen. Also wirklich, Lassme hat Tempo, gar keine Frage. Und ich habe mir auch jedes Mal gedacht, okay, wenn er geschickt wird, dann hat er vielleicht mal eine gute Aktion. Aber im Endeffekt verschleppt er den Ball dann da so ein bisschen, kann ihn nicht richtig kontrollieren, ist keine so gute Kombinations-Anspielstation, bewegt sich nicht so gut auf den Ball zu, wie ein Keke Top das macht. Ist wirklich ein komplettes Gegenstück eigentlich zu Keke Top aktuell. Die haben beide eine relativ große, auch eigentlich physisch starke, finde ich, einen physisch starken Körper. Aber Keke Top setzt ihn halt viel besser ein, weiß besser, was man mit dem Ball machen kann. Und Lassen ist einfach nur der schnelle Spieler, den du schicken musst und dann hoffen musst, dass er mit dem ersten Abschluss irgendwie aufs Tor bringt. Was er auch einmal ganz gut gemacht hat mit dem Pfostentreffer. Aber ansonsten habe ich wirklich sehr, sehr wenig Gutes von Lassen gesehen. In den, ich glaube, 30 Minuten müssten es ungefähr gewesen sein, die er gespielt hat. Und ja, da war ich ein bisschen enttäuscht. Kann auch sein, dass er noch ein bisschen braucht und jetzt von seiner Verletzung erstmal vernünftig zurückkommen muss. Aber ja, es ist halt leider wirklich bei Lassme extrem frustrierend zu sehen, dass er halt aus den Anlagen, die er hat, so wenig macht. Und ich hoffe halt, dass da
Ja.
irgendwann nochmal der nächste Schritt kommt, aber aktuell sehe ich ihn leider noch nicht.
Ja, der hat halt mehr Möglichkeiten, ne?
Ja.
Also ist schon traurig genug, dass er, sag mal, mit so wenig Spielintelligenz, ne, schon so viele Chancen dann aufgrund seiner Geschwindigkeit sich herausspielen kann. Wie jetzt beispielsweise die Situation, wo der den Pfosten
Genau.
trifft. Wobei ich da finde, dass der aus spitzem Winkel den Ball schon sehr gefährlich aufs Tor
Das ist
gebracht
super,
hat.
aber das kannst du halt nicht komplett auf seine Abschlussqualität beziehen, weil der halt auch teilweise
Ja.
Schüsse dabei hat, wo du dir denkst, wo wollte der denn dann hinbringen? Und da ist halt immer so ein Hoffen und Beten,
Total.
dass er mal einen guten Tag hat beim Abschluss.
Ja, gibt es noch was Wichtiges, was du noch hast zum Thema Eupen? Sonst können wir ja in die Debatte reingehen. Keke
Also,
Top und Ryan Lassme.
ja, können wir reingehen, nur einmal vielleicht noch ganz kurz. Ich persönlich, und glaube, das würde dich auch ein bisschen freuen, wie Parzo nach dem Spiel nochmal über Schalke geredet hat. War nochmal einfach schön zu sehen, dass ihm das immer noch viel bedeutet und jetzt auch nach dem letzten Spiel, was er in der Felddienstarena hatte, wo wir gegen Pauli den Aufstieg klar gemacht haben, da einfach nochmal die Worte von Parzo zu hören, fand ich schön, auch wenn er nicht mehr für uns spielt und auch wenn er einige ja, spielstarke Schwächen hatte, fand ich es einfach trotzdem ganz schön, dass es da auch nochmal einen Spieler gibt, der sich einfach ganz klar mit diesem einen Jahr, was er auf Schalke hatte, identifizieren kann. Und sowas finde ich eigentlich auch immer ganz cool nochmal zu erwähnen, auch wenn es jetzt nicht so viel mit dem Spiel zu tun hatte.
Ja, ich finde es halt schon krass so, ne? Viele Spieler, auch so ein Jens, so war ein halbes Jahr bei uns so, und
Ja.
der seit seinem Wolfsburg-Wechsel hat er bestimmt schon 5, 6 Mal in Interviews erzählt, wie geil Schalke ist. Oder auch ein Kraus. Viele Spieler, die so eine kurze Zeit bei uns gewesen sind, da merkt man einfach, dass das hier echt ein besonderer Verein ist und für die Spieler auch was ganz Besonderes
Ja.
ist, für uns zu spielen. Und mich freut es, wenn so Spieler das auch dann so zulassen, diese Liebe, weil man auch häufig so eben nicht nachvollziehen kann, dass die Spieler sich so wenig mit uns identifizieren, weil das halt so ein geiler Verein ist. Genau, eine Sache vielleicht noch zum Testspiel, dann kommen wir zur Debatte. Die Tore wurden ja schon richtig gut rausgespielt. Glaubst du, das war so ein Fokus im Trainingslager von Gerrard? Glaubst du, das sehen wir jetzt öfter oder glaubst du, das war jetzt einfach so eine Ausnahme? Das hat jetzt einmal gut funktioniert. Vielleicht hat Eupen sich da, hat uns, hat das auch zugelassen, so ein bisschen. Ist da so deine Einschätzung? Weil gerade in der Hinrunde hatten wir ja echt Probleme, mal Tore auszuspielen,
Ja.
ne? Kannst du dich an eine Situation erinnern, wo halb so viele Pässe gewesen sind, die zum Tor geführt
Also
sind?
das Einzige, woran ich mich erinnern kann, wo auch viele damals schon gesagt haben, dass es ein ordentliches Tor war, war das Tor, wo Seguin dann am Ende einen guten Abschluss hatte. Ich glaube, ins kurze Eck einfach reingepölt hat. Da war es ganz gut rausgespielt. Da haben wir, glaube ich, einfach nur den Ball aber nach rechts raus der dann nochmal in die Mitte gepasst und dann ein super Abschluss. Und das war halt dann auch wirklich gerade mal halb so viel gut rausgespielt, würde ich mal sagen. Deswegen, also ja, ich finde absolut, dass du da jetzt eine Steigerung siehst. Nur das Problem ist, dass es nicht so wirklich konstant ist mit den gut rausgespielten Situationen. Da hast du jetzt gegen Eupen schon nochmal mehr gemerkt, dass es wirklich absolute Super-Tore waren, die wir da rausgespielt haben. Und sowas kannst du auch nicht immer erwarten, gar keine Frage. Aber ich finde es trotzdem schon auf jeden Fall auffällig, dass du merkst, dass Geratz da eine spielerische Idee hat, weil sonst schießt du nicht zweimal überragende Tore hintereinander, wo das eine schöner war als das andere. Und ja, ich hoffe, dass wir sowas öfter sehen und auch dann im Ligabetrieb hoffentlich endlich mal so gute Situationen bekommen, weil wenn man darauf aufbaut, dann sehe ich im nächsten Jahr auf jeden Fall Potenzial wieder, um anzugreifen, vor allem wenn wir dann noch mal ein paar gute Spieler dazu bekommen sollten. Ja, es freut mich einfach sehr zu sehen, dass wir aktuell mal einen Trainer haben, der auch spielerisch einen Impact hat und auch allgemein so finde ich von der Stimmung her einfach mal was anderes. Es ist erfrischender, ist mal ein völlig anderer Trainerkandidat und der hat ja auch sogar schon so ein bisschen Deutsch gelernt, identifiziert sich mit Schalke. Finde ich bisher alles sehr, sehr super, bis auf die eine Sache, über die wir gleich noch reden wollen.
Ja, der hat auch gesagt, vielleicht nur das kurz, dass er auch gerne langfristig
Ja,
auf Schalke arbeiten
genau.
möchte. Also der sieht sich hier schon, dass er hier was aufbaut. Hat auch erklärt, dass er in Belgien auch in Liga 2 gestartet ist und dann quasi bis fast Meister mit denen geworden ist. Und ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz, weil vom Gehalt her sind wir ein Spitzenteam in der zweiten Liga. Und wenn du ein Spitzenteam bist, vom Spielermaterial her, von der Spielerqualität her, dann musst du mit diesen Spielern auch einen guten Fußball spielen,
Ja.
weil du bist einfach besser aufgestellt wie 90% in der zweiten Liga. Und um das aber auch dann, ja, um daraus auch Punkte und Tore zu kriegen, musst du das halt auch auf den Platz bringen mit beispielsweise solchen Kombinationen, weil es bringt ja nichts, wenn du oder mit am besten aufgestellt bist in der zweiten Liga und dann irgendwie hoffst mit einem hohen Ball irgendwie ein Tor zu kriegen und dann zu mauern. Das ist halt sehr, sehr riskant, das wird dir sehr, sehr viele Punkte kosten und das war ja auch im Vergleich damals zwischen dem Gramozis und dem Bujo, wo der Bujo auf einmal angefangen hat, haben die auf einmal auch ein bisschen besser Fußball
Hat
gespielt.
sie
Da
von
hat er auch
alleine
auf
gelassen,
Viererkette dann,
genau, ja.
genau, Viererkette gespielt. Salazar Çulhanov sind e explodiert. Auch ein Drexler hat viel
Über den
besser
rechten
gespielt dann
Flügel
unter
sogar, muss
ihm.
man auch nochmal dazu sagen. Der hat den auf den rechten Flügel
Ja.
gepackt und der hat sich komplett entfaltet auf einmal. Hat dann jedem Spiel eine Torbeteiligung gehabt. Und ja, das, was du ansprichst,
Ja.
ist halt auch das Problem unter Thomas Reis gewesen. Er hat seinen Spielstil so lassen wollen wie in der ersten Liga, was halt leider nicht gepasst hat zum Fußball, den du spielen musst mit diesem Kader. Und Geratz passt
Ja.
sich halt an. Der passt sich an, obwohl er eigentlich eine Dreierkette spielen will. Hat dann mit den Spielern drüber gesprochen, die wollen aktuell lieber eine Viererkette spielen, weil sie sich besser da drin fühlen. Und ja, das freut mich einfach zu sehen, dass der Trainer anpassungsfähig ist und eben nicht einfach stur auf seinem System beharrt, weil er es gerne so will.
Nee, sehe ich auch voll positiv. Genau, dann, ja, kommen wir zur Debatte. Lassme gegen Top.
Ja.
Ich weiß nicht, wo ich gelesen habe, aber scheinbar hat Lassme immer
Ist
noch
vom Kicker,
intern die
glaube ich,
Nase
gewesen. Vom
vorn.
Kicker, meine ich.
Kicker, okay. Dann zitieren wir hier einen Kicker. Und da liegt es wahrscheinlich noch an der Fitness vom Lassme, der war ja auch verletzt, dass vielleicht Top gegen HSV starten wird, aber perspektivisch danach wird wieder Lassme eingesetzt werden vorne in der Spitze. Das hat man ja auch, sag ich mal, gesehen über viele Spiele unter Gerrards. Der am meisten Minuten gesammelt hat, war immer der Lassme, ne?
Ja.
Klar, Karaman, aber der wurde ja mittlerweile hinter der Spitze eingesetzt. Und Lassme hat ja auch mehr Minuten als ein Terodde bekommen, als ein Top oder auch als ein Polter. Und das ist wirklich so der Spieler, auf den der Gerrards immer
Ja.
vertraut. Ja, ich glaube, Terodde hat sich jetzt so ein bisschen den Stammplatz wieder erspielt, auch jetzt aufgrund der Tore ge gegen Wolfsburg oder jetzt auch gegen Eupen. Und der Lassme muss jetzt gegen Keke Top ins Duell und ich glaube, wir sehen das ein bisschen anders als der Gerrards.
Ja, das ist eben das Problem, was ich aktuell noch so ein bisschen mit ihm habe. Ich bin wirklich mit sehr vielen Sachen zufrieden, die er aktuell macht. Er setzt auch sehr vermehrt aktuell auf Jugendspieler im Training. Im Trainingslager hat er auch einige mitgenommen. Keke Top hat er ja jetzt auch zumindest endlich mal Spielpraxis gegeben, was ja vorher immer so ein bisschen das Problem war, dass Keke Top einfach nicht die Spielpraxis hatte. Und ich finde, du siehst aber einfach aktuell, dass Keke Top nicht nur vom Potenzial her, sondern auch, wenn du darauf guckst, wie die Spieler vorne spielen, Keke Topp aktuell, finde ich, gleich auf mit der Rolle vorne ist und zu den besseren Stürmern bei uns gehört. Ich sehe ihn vor Polter, ich sehe ihn vor Lassme. Und ich sehe ihn auch gleich auf mit Torodde aktuell, weil er einfach, er ist eine andere Art von Stürmer noch aktuell, ist vielleicht noch nicht ganz so abschlussstark, aber dafür ist er viel besser im Spiel integriert. Du bist einfach nicht ein Mann weniger im Aufbau, sondern er mischt sich da halt mit hinten ein und spielt so ein bisschen, ich finde es vergleichbar mit Füllkrug und bei Bremen dann noch, als er dann sich hat fallen lassen und ein paar Bälle mit nach vorne gespielt hat. Und das hat er wirklich super gemacht, auch jetzt gegen Eupen, wo er dann die beiden Tore da super eingeleitet hat. Und ja, ich fände es sehr, sehr schade und auch verschwendet, wenn du jetzt den Keke Topp, der sich gerade in einen Lauf quasi, finde ich, schon fast spielt, wenn er das in den Ligabetrieb übernehmen kann, wäre es absolut fahrlässig, jetzt so ein junges Talent, was gut performt, direkt wieder quasi vor den Kopf zu stoßen und da das, den Fahrtwind komplett rauszunehmen. Den musst du jetzt einfach von alleine lassen, solange er performt, muss er spielen, finde ich. Und ja, das ja. finde ich sehr, sehr schade, wenn das stimmen sollte.
Ich meine, Keke Topp, finde ich, hat sich jetzt echt so weit in den Fokus gespielt, dass man wirklich sagen kann, der bringt richtig starke Leistung. Ich fand so die erste Zeit, wo der eingewechselt worden ist, hat man schon gemerkt, der muss sich erstmal anpassen an dem Seniorenbereich und so weiter. Aber jetzt spätestens auch gegen Greuther Fürth, das war schon richtig gut. Ja. Auch das Tor, was er gemacht hat, war richtig stark. Jetzt in der Vorbereitung macht er so weiter. Der Junge macht richtig Spaß. Ich finde auch das Duo Terodde und Keke Topp passt gut zusammen, ja. Die harmonieren richtig stark und von daher glaube ich schon, dass das im Moment, wenn wir damit am besten aufgestellt, da sehe ich auch am ehesten, dass wir am meisten Tore mit erzielen, weil ich glaube, ein Keke Topp kann dann einem Terodde nochmal viel, viel mehr Bälle vorlegen oder auch die Laufwege gehen, die ein Terodde braucht, um dann selbst in Abschlusssituationen zu kommen. Ich finde, der Keke Topp spielt sehr, sehr gut um den Terodde herum. Wo ich bei Lassme und Terodde häufig so sehe ich nicht so dieses Zusammenspiel bei den Zweien. Da sehe ich eher so einen Lassme und einen Karaman, die gut harmonieren. Die könnte ich mir beispielsweise als Doppelspitze auch unter anderem vorstellen, wenn vielleicht Drexler oder Ouedraogo zurückkommen. Und da einer von denen auf der 10 spielt. Was wäre denn jetzt ganz spannend? Lassme mit einem Topp zusammen und der Terodde auf die Bank.
Wäre natürlich auch eine Idee, die man umsetzen könnte. Ich finde aber jetzt vor allem gegen Hamburg, müssen wir glaube ich auch nicht so viel drüber reden, weil Lassme da jetzt nicht zum Einsatz kommen wird wahrscheinlich in der Startformation.
Ja.
Aber vor allem da musst du eine Torwart, finde ich, spielen lassen, weil gegen Hamburg trifft er eigentlich immer. Gab bisher glaube ich nur ein Spiel, wo er das nicht gemacht hat. Da, wo wir 1-1 gegen Hamburg gespielt haben in der Aufstiegssaison, wo Itakura dann am Ende noch das 1-1 gemacht hat. Ja, aber ansonsten ist Torwart einfach gegen seine Ex-Vereine und vor allem gegen Hamburg immer relativ treffsicher und jetzt auch durch die Vorbereitungen wieder halbwegs in Tritt gekommen. Ich hoffe, das kann er jetzt in die Liga quasi genauso reinbringen und es da so weitermachen. Wenn er das aber nicht macht und du nach 3 Spielen merkst, okay, der hat wieder keine Tore geschossen, dann kannst du natürlich drüber nachdenken, das zu machen. Wäre dann ganz spannend zu sehen, weil Keke Topp ja auch dann Lassme theoretisch in Szene setzen könnte, ihn mal schicken könnte oder einen Ball gut festmacht und einen guten Ball einfach spielt. Und dann wäre das auf jeden Fall eine Option. Ich würde aber jetzt, also ich persönlich würde auf jeden Fall die nächsten 3 Spiele, egal was passiert, solange beide 14 mit Keke Topp und Terodde vorne spielen und davon dann abhängig machen, ob du Lassme für einen reinpackst. Ansonsten bleibt er erstmal für mich ein Einwechselspieler, der auch da seine Stärken nochmal besser ausspielen kann, mit seinem Tempo reinkommen kann und da dann einfach nochmal den Gegenspieler, wenn er schon müde ist, die Beine schwindelig spielt. Aber ich sehe ihn aktuell nicht in der Startformation, weil er da auch einfach keinen Anlass aktuell für gibt. Er hat in den Testspielen jetzt erstens kaum gespielt, sondern jetzt nur gegen Eupen und da nicht gut, bis auf den Einschuss. Verletzt. Ja, genau. Und da musst du dann so einem verletzten Spieler auch erstmal wieder die Zeit geben, wieder sich selber quasi zurückzubringen zu alter Stärke, die bei ihm sowieso nochmal ein bisschen weiter entfernt ist. Ja, deswegen, ich würde da einfach abwarten. Wenn er sich dann durch gute Leistungen von der Bank aufdrängt, dann musst du drüber sprechen, dass er vielleicht mal rein rotiert wird. Aber jetzt in den nächsten 2-3 Spielen sehe ich es einfach nicht.
Beim Fußball ist manchmal ganz einfach. Ich würde sagen, der die Tore macht, der spielt am Ende so.
Genau.
Wenn, ja, Terodde und Keke Topp starten ja sowieso, weil Lassme erstmal noch ein bisschen Anlauf braucht nach der Verletzung. Der ist noch nicht fit für 90 Minuten. Denke ich mal zumindest. Auch jetzt im Testspiel hat er jetzt nicht angedeutet, dass er super fit ist. Und klar, wenn wir jetzt das Spiel erstmal gewinnen gegen den HSV und wenn dann auch noch einer oder beide ein Tor erzielen, vielleicht macht der andere die Vorlage für denjenigen, dann ja, heißt es ja never change a winning team, dann spielt der Gerard so weiter. Ich glaube auch, das wird er dann auch machen. Wenn wir natürlich das Spiel gegen HSV verlieren, wir vorne voll harmlos sind, keiner schießt ein Tor, dann hat auch wieder ein Lassme, wenn er gut trainiert, da die Möglichkeit wieder
Ja.
reinzurutschen. Letztendlich, ich finde auch, Lassme gibt dir sehr, sehr viel auch als Joker mit seiner Geschwindigkeit. Ne, wenn du zum Beispiel führst und den bringst, kannst du voll auf Konter spielen, dann wirklich die Bälle rauskloppen, gerade gegen HSV, die offensiv stark sind, hinten zumachen und den Ball dann rauskloppen und vorne kann er dann die Abwehr da überlaufen. Die stehen ja generell immer sehr, sehr hoch, HSV. Ja, und so ein Keke Top und Terodde, die jetzt die ganze Vorbereitung zusammengespielt haben, die gut harmonieren, die würde ich jetzt nicht auseinanderreißen, warum auch. Und genau, Top hat im letzten Spiel seinen Treffer gemacht. Kannst du den beiden so mal starten lassen? Terodde hat in der Vorbereitung jetzt mehrfach getroffen. Ja, ich glaube, die sind auf jeden Fall heiß, die zwei. Mal gucken, ne?
Ja.
Ich glaub auch, Keke Top bringt aktuell sehr, sehr viel mit. Was ich bei dem Jungen nur sagen muss, der Vertrag wurde zwar um ein Jahr verlängert, aber genau er wie auch ein Idrissi. Bitte jetzt in den nächsten Wochen nochmal einen längeren Vertrag da
Ja.
hinkriegen. Also mindestens mal noch 2 Jahre drauf oder so packen. Beim Idrissi kann man doch auch mal einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag dem hinterlegen. Und beim Keke Top würde ich auch mal um nochmal 2 Jahre verlängern, dass er da auch zumindest mal 3 Jahre bei uns
Ja.
spielt. Weil gerade ein Keke Top ist vielleicht noch nicht diesen Schritt, wo wie so ein Ouedraogo, wo der dieser Ausnahmetalent ist, wo Bayern München und so weiter hinter ihm her ist, dem tut es nochmal gut, so Spielpraxis zu sammeln, anzukommen in der zweiten Liga, vielleicht mit uns hochzugehen in die Bundesliga irgendwann, dann im nächsten Jahr und dann in der Bundesliga nochmal stattzufinden. Das ist eigentlich für ihn so die perfekte Entwicklung und für uns wäre das auch gut, mal so ein Talent langfristig zu binden und dann auf den zu setzen. Deswegen, da hoffe ich auch, dass da die Verantwortlichen nicht schlafen und dass man da dann bald nochmal ja, Verlängerung sieht.
Ja, also da stimme ich dir bei beiden auch erstmal zu. Und noch einen weiteren Namen, den ich auch noch dazu ergänzen würde, ist Marius Müller, der auch noch einen Vertrag hat bis 25. Das hatte ich auch eine Zeit lang gar nicht so richtig auf dem Schirm. Der würde halt auch, wenn jetzt Fährmann die Rückrunde jetzt wirklich komplett durchspielen sollte, hätte der dann auch nur noch ein Jahr Vertrag, weil Fährmann würde es jetzt auch nicht mehr ewig machen. Und dann würde Müller quasi die ganze Zeit erst nochmal 2 auf der Bank sitzen, bis ein Fährmann dann 25 einen auslaufenden Vertrag hat, genauso wie Müller. Und dann hast du am Ende 2025 keinen Torhüter. Außer ein Hekeren und stehst dann da, das wäre ein bisschen fahrlässig, deswegen würde ich da auch schauen, vor allem wenn Müller jetzt eben nochmal zurückkommen sollte und statt Fährmann spielt und wieder so gute Leistungen zeigt, dann kann es halt auch schnell sein, dass sein Erstligaverein anklopft und sagt, den Marius Müller, den wollen wir auch haben und dann bist du halt wieder zu spät dran und das ist halt so das große Problem bei unseren Verträgen, die wir aktuell geben. Wir haben halt einfach nicht das Geld für ewig lange Verträge, wie es jetzt der HSV mit einem Jatta macht für 5 Jahre. Sondern stellen immer nur 2-3 Jahresverträge aus. Und das ist natürlich einerseits ein geringes Risiko, aber kann dann auch nicht mit einem hohen Kaderwert belohnt werden. Wenn du dann einfach auf deine Spieler nicht
Nö.
setzt, dann hast du im Endeffekt immer das Problem, dass wenn sie dann gut werden, sie ablösefrei gehen können oder bei anderen Vereinen dann gut werden.
Ja, und gerade so Spieler, die dann schon so ein bisschen was gezeigt
Aufgeblitzt
haben, wo
haben,
du so
ja.
siehst, genau, oder die funktionieren auf Schalke. Ne? Es gibt ja auch Jugendspieler, die aus der Jugend rauskommen, die einfach nicht funktionieren. Du
Ja.
wirfst sie jedes Mal rein und nie kommt eine Leistung oder so, aber sowohl ein Idrissi als auch ein Keke Top haben es ja jetzt gezeigt, dass sie was drauf haben. Und genau, da sollte man nicht zu lange warten, weil dann sind die Spieler wieder weg und ja, dann kriegst du vielleicht ein paar hunderttausend, wobei der Idrissi hat ja einen auslaufenden Vertrag, ist halt schwierig dann. Okay, dann lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar wurden Mitarbeiter vorgestellt. Vom Hefa wurde der Tillmann, unser neuer Vorstandsvorsitzender und Wilmots, unser neuer Sportdirektor, vorgestellt, der jetzt auf derselben Position arbeitet wie der Heschelmann. PK hast du gesehen?
Genau, ja.
Also du sagtest im Vorgespräch, dass du dich nicht mehr so ganz so gut erinnern kannst.
Ja, also ich hab sie gesehen, aber im Endeffekt, da ist jetzt nicht so viel passiert. Also klar, es wurden so ein paar Fragen gestellt. Du hast bei Wilmots wieder gemerkt, dass er klare, kernige Aussagen gibt. Tillmann und Hefer haben sich so ein bisschen, wie man es erwartet hat, eigentlich verkauft. Also haben versucht, Antworten zu geben, von denen sie jetzt nicht direkt wieder quasi von ja, mit Mistgabeln gejagt werden können, sondern einfach versucht, ein ruhiges Bild abzugeben. Gab auch ein paar interessante Fragen, wie ja zum Beispiel das mit den Preissteigerungen im Stadion vielleicht, dass es da dazu kommen könnte, hat ja der Tillmann gesagt. Ja, ansonsten, ich fand, es war jetzt keine sonderlich super spannende PK, weil du einfach das bekommen hast, was du erwartet hast. Du hast einen Wilmots bekommen, der klare Aussagen gegeben hat und einen Tillmann, der sich so verkauft hat, wie man es auch von ihm erwartet hat. Ja, aber ich habe sie vom Prinzip her habe ich sie gesehen, ja.
Ich muss sagen, ich fand die PK gut, weil beim Thema hatte ich immer so ein komisches Bauchgefühl, habe auch noch nicht so viel von ihm gehört, gelesen, gesehen. Ich wusste nur, was, dass der so einen Plan hat für die ersten Tage sich aufgestellt und dass er halt nicht so 100% aus dem Sport kommt. Da muss ich sagen, aber mir hat es gefallen, was er da für Pläne schon jetzt ja, ausgearbeitet hat, wo er jetzt auch angreifen will, was für Punkte er angehen möchte, auch wie er es angegangen hat. Fand ich schon richtig gut, muss ich sagen. Ich finde auch, der hat einen ganz anderen Drive als jetzt der Schröder, der davor CEO war, wo alles einfach nur so also total langwierig und langsam alles gefühlt abgegangen ist. Das war so oh, diese Jochen Schneider-Vibes, wo wirklich so, man das Gefühl hatte, es geht nicht voran, aber beim Thema hast du wirklich auch so ein bisschen das Gefühl, der packt an, der hat Pläne, der will was jetzt in den nächsten Monaten auch verändern und bin ich positiv überrascht, weil ich zuvor negativ eingestellt war wegen dieser Trivago-Geschichte. Ja, wird sich zeigen, was am Ende dann ja, bei rumkommt von den ganzen Dingen, die der jetzt angehen möchte. Dann kann man ihn, glaube ich, bewerten, aber er kriegt jetzt auf jeden Fall von mir eine faire Chance. Eva fand ich auch, hat das ganz gut moderiert. Bei ihm muss ich sagen, fand ich so ein bisschen schlecht, dass der wieder viel über die Vergangenheit geredet hat, dass die ja so viele Altlasten aus der Vergangenheit hatten, dass das schwer ist
Hat
und
dann
so
auch nochmal über
weiter.
Schröder gesprochen, so ein bisschen, ohne Namen zu nennen, gab es da ja
Ja,
Probleme. Ja, ich weiß, was du meinst.
wissen wir alle, dass es schwer war aus der Vergangenheit, aber du bist jetzt auch schon ein paar Jahre da,
Ja.
so. Ich finde es gut, dass er auch selbstkritisch gewesen ist. Auch beispielsweise mit Schröder hat er ja gesagt, das fand ich zum Beispiel gut, weil das ist ja nun mal, er hat den ja nun mal geholt,
Ja.
dass er dann das auch auf seine Kappe nimmt. Ich fand auch gut, dass dass er die Rühl Hammers ja positiv erwähnt hat, weil ich finde, die ist sehr umstritten auf Schalke. Ich finde aber, die macht gute Arbeit. So, sie stellt halt die Budgets dar, sie sorgt dafür, dass wir wieder finanziell besser aufgestellt sind oder irgendwann wieder werden. Und die sportlichen Leute müssen halt dafür sorgen, dass die aus dem Geld, was sie haben, eine gute Mannschaft zusammenstellen. Und da sind wir nun mal oben mit dabei in der zweiten Liga, ne? Da kann die nichts dafür, dass wir auf dem 14. Platz sind. Klar kannst du noch mehr Geld reinballern, aber wir müssen mal dahin kommen, dass die Leute gute Entscheidungen treffen. Nicht, dass sie immer mittelmäßige oder schlechte Entscheidungen treffen und da immer mehr Geld fordern. Ne? Das muss das Ziel sein.
Ja.
Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und ja, ich muss sagen, Wilmots bin ich sehr positiv überrascht mit seiner Art und Weise, wie das Ganze angehen will. Ich habe immer so ein bisschen immer Angst gehabt, okay, das ist so ein bisschen so Folklore-Entscheidung und so weiter. Kann es ja auch am Ende sein, also man weiß da auch noch nicht so die Qualität, was wird der jetzt noch in den letzten Tagen rausholen auf dem Transferfenster, was hat der für Ideen und dann auch die Mannschaft planen für die neue Saison. Das wird man alles im Nachhinein bewerten können. Aber so wie er auftritt, ist richtig gut. Das brauchen wir auch aktuell. Ich fand es ein bisschen schade, dass der gesagt hat, hier der Gerrards macht weiterhin die PKs alleine, weil der nicht dem Trainer irgendwie reinreden will und der das selbst als Trainer nie gemocht hat, wenn da jemand noch neben ihm sitzt. Also das könnten wir schon gut gebrauchen, da noch so jemanden daneben zu haben.
Ich verstehe aber die
Aber
Begründung. Die Begründung ist schon
ja,
nachvollziehbar,
verstehe ich auch.
aber ich verstehe, was du meinst damit, dass du einfach gern wieder so einen kantigen
Ich fände
Typen
es
auf
cool.
PKs hättest. Ja.
Ja, er will sich halt rausnehmen. Er hat gesagt, wenn der Trainer Druck bekommt oder wenn das umfällt, dann kritisch wird, dann stellt er sich vor dem Trainer. Dann ist aber auch immer so die Sache, so, ja, dann sieht man ja direkt, dass die Kacke am Dampfen ist,
Ja,
ne? Wenn du
stimmt.
das einfach die ganze Zeit moderierst, dann ist das auch nicht so brisant, wenn der sich dann auf einmal äußern sollte. Aber wir werden sehen, wie es am Ende abläuft. Da ist natürlich auch wichtig, dass das Sportliche vor allen Dingen funktioniert. Und was ich cool finde, ist, dass er auch hier mit dem Hetschelmann wohl ein super Team gerade abbildet. Ich hatte so ein bisschen auch Angst, dass der Hetschelmann dann wahrscheinlich so enttäuscht gewesen wäre. Und der ist wohl jemand, der auch sehr daran interessiert ist, wie in einem Team zu arbeiten, wirklich. Der hat beispielsweise, wollte er auch kein Einzelbüro haben, sitzt jetzt Tisch an Tisch mit Hescheman zusammen. Der hat wohl auch mit dem Asa und so weiter schon gesprochen, der ja auch, glaube ich, enttäuscht war, dass er nicht diesen Posten bekommen hat. Und da wird man auch sehen, wie es mit ihm weitergeht. Da haben die auch noch nicht sich so richtig zu geäußert auf der PK. Aber ich find's gut, ich finde seinen Start auf Schalke gut. Bin
Ja.
jetzt mal gespannt, was noch so kommt.
Ja, okay, ich komme mit. Also gefällt mir auch sehr gut. Hatte auch da so ein bisschen Bedenken, dass quasi ein Hechelmann jetzt komplett einfach nur zu, weiß nicht, weil du halt nichts mit ihm anfangen kannst, einfach eine Stufe runtergeschraubt wird und man einfach nichts mehr von ihm hört und der ist halt einfach da. Aber so wie es halt aktuell wirklich rausklingt, sind die aktuell in einer super Partnerschaft unterwegs, arbeiten da gut zusammen und auch dies mit Tisch an Tisch ist halt wirklich perfekt. Also wenn die sich dann gegenseitig ergänzen können, Hechelmann ist ja eigentlich auch ein guter Scout gewesen. Hat er auch für Schröder in den Jahren immer wieder gute Arbeit gemacht, gute Spieler gefunden. Nur er ist vielleicht einfach nicht der
Ja.
gute Entscheider, der selber Sachen dann entscheiden muss. Dafür ist dann Wilmots vielleicht da. Aber ich glaube, was Spieler finden und dann auch, was das alles
Ich
betrifft, ist
meine,
er
der hat
eigentlich ein guter Mann.
Schulinov entdeckt,
Ja.
Nitakura entdeckt, die vielleicht die meisten nicht im Kopf hatten. Jens hat da auch kaum jemanden im Kopf,
Ja.
bevor der zu uns gewechselt ist. Da sind schon ein paar Spieler so, die in den letzten 2, 3 Jahren zu uns gewechselt sind, wo man sagen kann, das ist schon mal über den Tellerrand
Ja,
hinausgeschaut.
und da wird er mit Sicherheit seinen Anteil daran gehabt haben. Und deswegen, man sollte jetzt nicht alles schlecht bei Hechelmann sehen. Er ist einfach nicht der Typ, der vor einer Kamera ein gutes Bild abgibt, weil er da einfach nur Floskeln meistens raushaut. Aber was das angeht, ist halt Silmer zum Glück da. Und ich glaube, als Team könnten die echt ganz gut funktionieren. Muss man halt abwarten, wie gut es dann am Ende wirklich wird. Ja, aber wie es
Ja.
bisher läuft, gebe ich dir recht, bin ich auch sehr zufrieden damit. Und ich hoffe, das geht genauso weiter. Ja.
Mörken hat er auch geholt, wo vielleicht die meisten jetzt auch nicht direkt so auf dem Schirm hatten. Also
Marius
schon, also
Müller
da
auch
sind auf
geholt,
jeden
wo wir
Fall.
eigentlich dachten, haben wir jetzt wirklich einen Torwartbedarf?
Ja, genau, also wirklich, ja. Also er hat schon ein paar Dinger geholt, ein paar Spieler geholt, wo man am Ende wirklich gesagt hat, ja, das sind schon
Ja, und
gute Leute
man muss ja auch
gewesen.
dazu sagen, also vor der Saison waren wir ja auch nicht unzufrieden mit den Einkäufen. Wir haben uns vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber vom.
Ja, doch,
Ja,
also ich
klar.
muss sagen,
Aber es gab schon bei den
wir waren
meisten
unzufrieden ab
Transfers.
dem Punkt, ja, wir waren unzufrieden ab dem Punkt, wo Salazar und
Bilder verkauft wurden,
Wilker
genau.
komplett,
Ja, aber
genau,
was ich damit
verkauft
sagen
wurden und nicht
will,
ersetzt
ja,
worden
was ich
sind.
damit sagen will, ist, dass ab dem Punkt gebe ich dir völlig recht, aber davor haben wir zum Beispiel bei Scheinberg gesagt, guter Transfer ist schief gegangen, also haben wir Fans
Ja.
falsch gesehen und auch er falsch gesehen. Prinzipiell jetzt nicht groß verwerflich dann, weil damit kannst du einfach nicht rechnen, dass einer der besten Sechser der zweiten Liga, der von der Bundesliga gejagt wird, auf einmal nicht funktioniert. Ist schade. Vielleicht kommt es nochmal schauen. Dann in Seguin haben wir eigentlich auch alle gedacht, ja, ordentlicher Transfer,
Ja.
Mittelfeld ist super. Ein Tempelmann haben wir alle gesagt,
Zeigt er
ist in
jetzt langsam
Ordnung.
auch,
Ja.
dass der was drauf hat, ne? Also die
Ja.
brauchten auch vielleicht ein bisschen Zeit. Baumgartel haben wir auch gesagt,
Ja, haben wir auch
ne?
gesagt,
So,
super
der
Transfer,
hat
genau,
10
ja.
Millionen
Das ist das, was ich
gekostet,
sagen will, ja.
so U21 und so weiter. Vielleicht hat man ein bisschen zu viel gegambelt, also zu viel, sag ich mal, so Spieler geholt, die eigentlich auf dem Papier sehr, sehr gut sind, aber zuletzt vielleicht nicht mehr so die beste Rolle bei den Vereinen gespielt haben. Hätte man vielleicht den einen oder anderen holen sollen, der wirklich noch zweite Liga war und dann da Leistung gezeigt hat, aber ja, war schon okay so vor der Saison. Ich glaube auch letztendlich, Dadurch, dass wir also keinen richtigen Sponsoren gefunden haben, und man liest ja auch immer wieder, der eine Sponsor ist nicht mehr mit dabei, der andere ist wieder pleite gegangen. Also wir haben da schon auf finanziell auf sehr, sehr viele Probleme, gerade auf Sponsoring, wo sehr, sehr viel Geld uns flöten geht. Kann auch sein, dass die vor der Saison zum Heschemann gesagt haben, okay, du kannst das ganze Geld einsetzen. Und dann, oh, ja, Schreck, so, wir haben keinen Sponsor, jetzt müssen wir ganz
Ja.
anders planen. Und dann, dass er am Ende halt, ja, mit der Erwartung auch reingegangen ist, ich baue den Kader so um und am Ende kommen ja eh immer die besten Möglichkeiten, gute Leute zu holen, gegen Ende der Transferperiode. Und da hole ich noch meine zwei, drei Leute, wie damals Itakura oder so, die halt die Mannschaft nochmal anheben. Und die sind dann einfach ausgeblieben,
Ja,
so
genau, das ist
quasi,
das
ne?
große Problem gewesen, dass einfach nicht genug qualitativ hochwertige Transfers gekommen sind, die wir uns eigentlich noch alle erwartet haben, weil wir dachten, okay, es wurde uns immer gesagt, wir geben nur Geld aus, was wir haben. Und im Endeffekt
Ja.
dachten wir dann halt, okay, wenn Salazar und Bülter wirklich noch gehen sollten, kriegen wir Ersatz und den haben wir halt nicht bekommen.
Ja.
Was man aber trotzdem da nochmal so ein bisschen vielleicht dazu sagen muss, im Endeffekt lagen unsere Probleme ja eigentlich nicht wirklich offensiv, was so die Probleme dann eigentlich hätten sein müssen von Salazar und Bülter, sondern eher defensiv und da wurde einfach nicht gut genug eingekauft. Ja, aber vom Prinzip her, die Lösung ist so schon ganz gut, finde ich, dass du Hechemann jetzt nicht komplett freistellen musstest, sondern einfach Wilmots holst. Wenn Hechemann damit wirklich auch in Ordnung war und jetzt keinen Stunk macht auf der Geschäftsstelle, dann ist es, finde ich, eine sehr gute Lösung, die man gefunden hat. Muss man abwarten, ob die dann auch wirklich funktioniert.
Ja, schauen wir mal. Ich glaube auch, das könnte eine gute Lösung sein. Wir werden es jetzt sehen, was jetzt so im Winter kommt und dann im Sommer. Ob dann kann man die auch letztendlich richtig gut bewerten. Vor allen Dingen dann auch den Heschelmann. Und ja, schauen wir mal, wie es da
Und vielleicht
weitergeht.
eine Sache noch mal ganz kurz dazu, was ich auch bei der Pressekonferenz noch ganz gut fand, war, dass Wilmots auch gesagt hat, dass er für jede Position schon x-beliebig viele Spieler eigentlich hätte und da dann halt schaut, okay, der ist so und so teuer, der ist so und so teuer, können wir uns nicht leisten, den finde ich eigentlich super, der kann auf 5 Positionen spielen, hätte ich gern, aber funktioniert geltlich nicht. Dass er dann auch mal so ein bisschen Einblick gegeben hat, dass er auf jeden Fall nicht komplett unvorbereitet ist und jetzt erstmal anfängt, noch Spieler zu scouten, weil dafür haben wir nicht mehr genügend Zeit. Das ist gut, dass er auf jeden Fall Spieler im Blick hat. Und dass da dann halt einfach geldtechnisch geschaut werden muss, wer möglich ist und wer nicht. Weil das war ja auch so ein Gedankengang, wo viele, glaube ich, Angst hatten, dass das jetzt erstmal noch eine Ewigkeit dauert, bis wir Spieler finden, die wir wollen. Und da dann einfach himmelfahrtskommandomäßig irgendeiner geholt wird. Deswegen zumindest das nochmal ganz positiv als Bemerkung.
Ja, ich bin mal gespannt, wer noch so kommt. Wir hatten ja diese Folge angedacht, hier so ein bisschen über Transfers zu sprechen, à la Calcio Berlin so einen Shopping Guide aufzustellen. Wir haben uns jetzt im Vorgespräch entschieden, das vielleicht noch in die nächste Folge zu machen. Dann wird es spannend sein, ob wir bis dato jemanden präsentiert haben oder nicht. Wir werden da auf jeden Fall Spieler mitbringen. Ich würde jetzt die Vorstellung von Tillmann Wilmots abhaken und jetzt nochmal die Spielerbewertung abschließen im Sturm. Da sind wir nämlich euch auch noch was schuldig. Und genau, damit haken wir quasi die Hinrunde ab jetzt vom Spiel gegen den HSV. Wir kommen auch gleich noch zum HSV und zu unserem Gefühl für die Rückrunde. Aber ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal dieses Thema. Und ja, bewerten die Stürmer oder unsere Stürmer in der letzten Hinrunde nach Schulnote und nach der Leistung, was sie gezeigt haben. Und wir fangen an mit Simon Terodde und da übergebe ich dir das Wort.
Ja, also was man von ihm erwartet hat, waren eigentlich, dass er in der Hinrunde zumindest mal so vielleicht 10 Tore schießt. Hat er leider nicht gemacht. Hat trotzdem an ein paar Toren war er beteiligt. Hat auch selber 2, glaube ich, gemacht. Müsste insgesamt, glaube ich, bei 5 Scorern stehen. Ich bin mir ziemlich 100% sicher, aber ungefähr in dem Rahmen müsste es sein. Und
3 Tore hat er
drei
gemacht.
Tore sogar und dann 2 Vorlagen oder wie viele?
Überprüfe ich jetzt sofort, aber red ruhig weiter.
Genau, also müsste auf jeden Fall sich so in dem Bereich von 5 Scorern bewegen. Ist natürlich nicht zufriedenstellend für einen Top-Stürmer der zweiten Liga, der über Jahre hinweg war. Und
Drei Vorlagen
drei
sogar,
Vorlagen, das
also
heißt 6 Scorer,
6 Tore.
okay. Habe ich ein Tor quasi vergessen. Ja, also ich bin auch nicht zufrieden mit seiner Leistung, fand aber trotzdem, dass er für sein Alter hat er in Ordnung gespielt. Ich habe trotzdem viel mehr erwartet. Deswegen kann ich jetzt hier auch keine super Note geben, weil wir auch beide mit der Erwartungshaltung noch mal ein bisschen mit einbeziehen. Er war kein Totalausfall, aber es war nicht gut. Deswegen kriegt er von mir noch eine 4-. Auch
Also
als
ich bewerte
Kapitän,
alle,
ja, auch als Kapitän habe ich immer noch mal ein
ja.
bisschen mehr Haft.
Also ich bewerte alle Spieler gleich, so nicht so nach Erwartungshaltung. Meine Erwartungshaltung ist, ich will Stürmer haben, die uns zum Aufstieg schießen. Das war die Erwartungshaltung vor der Saison. Die hat der Terodde nicht erfüllt. 3 Tore gemacht, 3 Vorlagen. Man muss aber auch sagen, beim Terodde, klar, der ist gestartet als Stürmer Nummer 1. Hat dann aber im Laufe der Saison vielleicht auch aus Leistungsgründen den Stammplatz so ein bisschen verloren und hat letztendlich auch nicht so diese Minutenanzahl bekommen, wo man sagt, okay, der spielt jedes Spiel 90 Minuten. Wenn das so gewesen wäre, hätte der vielleicht am Ende auch nochmal seine 2, 3 Tore mehr erzielt. Kann man jetzt einfach mal so spekulieren. Ist dabei eigentlich ganz gut reingestartet. Tor gegen HSV gemacht, 2 Vorlagen gegen HSV gemacht, Tor gegen Kaiserslautern gemacht. Also der war am 2. Spieltag bei 4 Scorer
Ja,
so.
da dachte ich
Da
auch,
haben wir
der
auch
ist immer
gedacht,
noch
jetzt
komplett
geht's.
da, ja.
Ja, so geht's jetzt weiter. Und dann hat er halt nochmal am 15. und 16. Spieltag, am 15. nochmal ein Tor gemacht, 16. nochmal die Vorlage gemacht. Das war dann viel zu wenig. Ist auch zwischenzeitlich ausgefallen aufgrund von Verletzungen. Ja, also war keine gute Runde. Ich gehe auch mit der Note 4. Der hat nicht gezeigt, dass er ein Stürmer ist, der uns hochschießt, aber zumindest reicht das aus, weil er ein paar Tore gemacht hat, ein paar Vorlagen gemacht hat und halt auch nicht jedes Spiel 90 Minuten gespielt hat. War auf jeden Fall ein Faktor offensiv. Und offensiv sind wir auch nicht am schlechtesten aufgestellt.
Und was man auch vielleicht noch dazu sagen muss, er hat ja auch einfach unter dem Reißfußball keine Bälle bekommen. Also er konnte ja auch keine Tore machen. Deswegen da auch nochmal, um das vielleicht nochmal mit dazu zu erwähnen. Ich glaube, hätten wir damals schon mit Gerards gespielt, hätte er ein paar mehr Tore auf jeden Fall in der Saison gemacht. Wäre jetzt vielleicht zumindest so bei 6 Toren oder so. Ja, aber es ist natürlich trotzdem nicht zufriedenstellend, egal ob er jetzt Bälle bekommt oder nicht. Weil wir einfach uns deutlich mehr erhofft haben und auch allgemein von einem Schalke-Stürmer in der zweiten Liga uns mehr erhoffen.
Okay, dann machen wir weiter mit Brian Lassme. Der hat in 12 Spielen 3 Tore und 2 Vorlagen gemacht. Ich mache jetzt mal mit ihm weiter. Ich fand, der hat nicht gut gespielt. Also fürs Spiel hat er immer sehr, sehr wenig gemacht. Ich fand so am Anfang so seine Vorbereitung und dann auch so die ersten Spiele fand ich sehr gut eigentlich von ihm. Da habe ich den schon, habe ich sehr, sehr viel in ihm gesehen, aber je länger die Saison lief, hat man halt immer mehr seine Schwächen gesehen. Und der wurde ja dann zwischenzeitlich unterm Gerrards ja häufig fast über die komplette Distanz gebracht oder zumindest immer gestartet jetzt. Bis auf Fürth ist er seit dem 10. Spieltag jeden Spiel gestartet und nur in Fürth ist er wegen der Verletzung dann ausgefallen. Und muss ich sagen, ist das viel zu wenig. Also Chancenverwertung kann man auf jeden Fall verbessern. Und dann vor allen Dingen aber auch das Spielerische. Also der ist kein Faktor für die Mitspieler, der kann die Mitspieler kaum einsetzen. In der Verarbeitung ist er total schlecht. Das Einzige, was er wirklich macht, ist, du kannst ihn schicken oder er kann selbst sich mal den Ball vorlegen und dann über Sprintduell den Gegenspieler überspielen. Und dann, wenn er in einer guten Schussposition ist, kann er draufhalten. Und da ist er nicht super, aber in Ordnung. Und von daher hat er auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Aber das ist zu wenig. Ich will ihm jetzt keine 5 geben, weil er schon zumindest mal 3 Tore und 2 Vorlagen gemacht hat. Das ist ja auch immerhin etwas. Aber ich sehe ihn schon schlechter als ein Terodde, deswegen gebe ich ihm eine 4-.
Ja, ich muss da mitgehen. Also ich bin auch enttäuscht, habe mir auch ein bisschen mehr erwartet, obwohl man ja trotzdem eigentlich sagen muss, wir sind vor der Saison reingegangen, haben gesehen, okay, der hat bei Bielefeld, ich glaube, 7 Tore, 3 Vorlagen müssen es gewesen sein, also 10 Scorer gehabt. Und ich meine, im Endeffekt ist er jetzt nach einer Halbserie wieder bei 5 Scorern. Deswegen, es ist halt trotzdem der Lassme, den man von Bielefeld-Fans auch so ein bisschen quasi schon gehört hat, dass man ihn bekommen wird. Ist einfach ein sehr frustrierender Spieler zum Zugucken, macht dann aber trotzdem irgendwie seine Tore und seine Vorlagen. Aber ich stimme dir dazu. Also, ich habe jetzt bei Torodde mit einer 4- schon relativ tief gestapelt, weil ich einfach von Torodde auch immer viel Besseres mir erhofft habe. Und bei Lassme, wenn ich jetzt ganz fair bin, muss ich dann halt leider eine 5+ geben. Weil er hat zwar die Scorer gemacht, die man sich erhofft, Aber ich bin wirklich nicht zufrieden damit, was der über weite Strecken gespielt hat. Der hatte zwei gute Spiele, finde ich. Ansonsten hat er mich in allen anderen Spielen eigentlich frustriert, weil er einfach so wenig daraus gemacht hat, was er hätte machen können. Und deswegen bin ich da leider schon im Fünferbereich und muss ihm eine 5 plus geben.
Okay, dann machen wir weiter. Nächster Spieler ist Kozuki. Genau, spielt rechts außen, hat 5 Spiele für uns gemacht. Ja, vielleicht übergebe ich dir wieder, lass uns das im Wechsel machen,
Ja,
deine Einschätzung zu
also
Kozuki.
bei Kozuki ist eine Bewertung jetzt natürlich ein bisschen unfair, weil er wirklich nicht viel gespielt hat. Aber man muss leider sagen, also vor der Saison hatten wir auch beide ein bisschen Hoffnung, dass er in der zweiten Liga jetzt mal aufgehen könnte nach seiner Verletzung. Der hat ja in der Bundesliga wirklich gut gespielt, also war da zwischenzeitlich über 5 Spiele hinweg unser Lichtblick, an dem wir uns alle hochgezogen haben. Ja, aber aktuell, abgesehen davon, dass er jetzt am Hallenturnier einen guten Elfmeter schießt, haben wir leider nicht viel gesehen von ihm in der Hinrunde. Und wenn man da ganz fair bleibt und ich jetzt da an Lassme, Terodde und auch Polter nicht so gute Noten geben werde, kann ich da Kozuki leider auch nichts Besseres geben als für das, was ich bisher von ihm gesehen habe. Leider höchstens eine 6 plus. Also er hat mal hier und da einen guten Ball gehabt, aber das war es halt leider auch so. Ist da technisch ein bisschen abgefallen, hat auch nicht wirklich vom Mindset her da gewirkt, also ist deutlich von der Qualität her
Also sagen
drunter
wir, wie
gewesen
es ist,
leider.
das war einfach gar
Ja,
nichts. War einfach
das
gar
Plus ist auch
nichts. Und
eigentlich
es
eine
war nicht,
Nettigkeit, ist eine Nettigkeit.
war wirklich nichts. Also muss man sagen, der hat, ein paar Mal war da auf dem Platz, aber da
Ja.
ist halt gar nichts irgendwie geglückt. Eigentlich ein sehr interessanter
Ja.
Spielertyp so. Vielleicht jetzt unter Gerrards ein bisschen weniger, aber so unter Reis, wo er noch mit Außen gespielt hat, war das ganz interessant. Ja, wie du gesagt hast, da kam halt gar nichts. Für
Ja.
mich auch eine glatte 6
Bei mir ist es
und
halt die 6 plus, weil einfach Spieler da sind bei uns, die es einfach nochmal so bedeutend schlechter gemacht haben, dadurch, dass sie gespielt haben. So. Und wenn Kozuki gespielt hätte, hätte er da vielleicht auch eine glatte 6 von mir bekommen. Aber dadurch, dass ich ihn nur so wenig gesehen habe und er dann
Aber ich
eben.
meine, er hat schon 5 Spiele gehabt, ne? Fünf
Ja,
Spiele
aber ich
gehabt.
habe jetzt nicht so viel
3
Kozuki-Momente im
Spiele
Kopf,
auf
muss ich wirklich sagen.
45 Minuten oder mehr. Ja, weil er halt nichts gebracht hat,
Ja.
wirklich. Der war entweder komplett unsichtbar oder wenn er den Ball hatte, hat er halt nichts gemacht. So, das ist halt die Sache
Der
so. Der
Unterschied ist
hatte
halt nur,
schon.
dass er nicht ganz so schädlich ist, was auch ein bisschen unfair ist, weil er ein Offensivspieler ist. Aber so ein Kaminski oder ein Baumgartel kann hinten halt viel mehr kaputt machen, als es ein Kozuki vorne kann durch einen
Ja.
Kurzeinsatz. Und ja, wenn man ganz fair ist, ist es auch eine glatte 6. Das Plus habe ich einfach nur gegeben, um ihn nochmal ein bisschen abzuheben, trotzdem von einem Baumgartel, einem Kaminski und diesen ganzen Totalausfällen, die wir da hinten hatten. Aber ja,
Ja.
ob das jetzt ein Plus ist oder nicht, ich glaube, das wird Kozuki jetzt auch nicht interessieren. Das ist ein Totalausfall, Punkt.
Ja. Ja, ihr habt uns ja auch ein bisschen kritisiert wegen der schlechten Noten beim letzten Mal. Ich habe auf jeden Fall in den Kommentaren so vereinzelt gelesen. Wir haben nichts gegen die Spieler, aber also ich für mich gehe rein in diese Spielerbewertung und bewerte, wie die in der Hinrunde gespielt haben. Und ich bewerte als Bewertungskriterium, hat er gut genug gespielt, um aufzusteigen. So, und
Und wenn du 14. bist,
dementsprechend
kann
gehe
das
ich.
natürlich nicht bei vielen Spielern der Fall sein. Und dementsprechend
Eben.
sind die Noten halt auch so, weil das ist genauso, wie wenn du jetzt in der Schule von einem Lehrer erwarten würdest, dass er allen gute Noten gibt, obwohl die in der Mathe-Klausur alle nur eine Aufgabe von 5 überhaupt ausgefüllt haben. Dann kannst du nicht erwarten, dass er dem ganzen Team eine 2 gibt. Und dementsprechend müssen wir halt leider auch fair hier rangehen, weil sonst würde das Ganze mit dem Bewerten auch keinen Sinn machen.
Ja, dann lass uns weitermachen. Nächster Spieler, Yusuf Kabadai, hat 9 Spiele gemacht, 2 Tore geschossen. Ich mach mal wieder weiter. Ja, also ich fand, der hat häufig frischen Wind gebracht. War häufig, kam der erstmal rein, hat wenig Spiele über 90 Minuten oder gar keins über 90 Minuten gemacht. Bei ein paar Spiele ist der gestartet. Also wenn er reingekommen ist, hat er häufig frischen Wind
Ja, finde ich
gebracht.
auch.
2 Tore geschossen. War in Ordnung. War jetzt auch kein Spieler, der, wo man gesagt hat, der hat ja richtig überzeugt, das nicht. Aber der hatte mal eine Phase, das war, wo der auch gegen Paderborn und Hertha getroffen hat, wo wirklich die ganze Mannschaft irgendwie Totalausfall war und er so der Einzige ist, der nochmal so das Ruder so ein bisschen
Ja.
umreißen konnte. Oder zumindest so ein bisschen was gezeigt hat, wenn er reingekommen ist. Einfach ein bisschen so ein. Die Mannschaft war tot, aber er hat nochmal so ein bisschen so ein Tropfen Leben reingebracht in die Mannschaft. Ja, und dann ist der halt auch irgendwann gegen Ende ausgefallen. Hat unter Gerrards auch generell wenig gespielt. Oh, ich glaube, das ist einfach so ein Dreierbereich, würde ich sagen, so eine Drei.
Ja, also ich hatte diese 1 zu 1 dieselbe Note im Kopf wie du, schon die ganze Zeit auch, als du gerade drüber gesprochen hast. Geht auch mit, also ich gebe genau die gleiche Note, das wird eine glatte 3. Ich finde, er hat halt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, was du auch von einem 19-Jährigen jetzt nicht unbedingt erwarten kannst. Gemessen daran, was ich erwartet habe und was ich auch als Erwartungen an einen Offensivspieler habe, der über die Flügel kommt, habe ich eigentlich ungefähr das bekommen, was ich erwartet habe. Es war jetzt nicht unfassbar überragend, wo wir jetzt über einen Einser- oder Zweierbereich sprechen können. Hatte seine unkonstanten Momente dabei, was normal ist. Aber er hat einfach auch gute Momente gezeigt, war immer mal wieder ein Lichtblick, hat zwar dann auch wieder ein, zwei Spiele gehabt, wo er dann mal unglücklich war, Bälle dann irgendwie hat unglücklich ins Ausgehen lassen oder ja, einfach unglücklich war, aber er hatte dann auch wieder seine guten Phasen, wo er dann wirklich einer der schnellen Spieler auch im Kader war, die über außen mal gut durchgekommen sind, Bälle in die Mitte gespielt haben, das hat er ordentlich gemacht, hat die beiden Tore gemacht. Gemessen daran, was ich erwarte, hat er es ordentlich gemacht, deswegen ist es eine glatte 3.
Okay. Dann haben wir Karaman. Da kannst du wieder reinstarten.
Ja, also ich denke mal, Karaman ist eigentlich relativ schnell und einfach gesagt. Also für mich kann ich da auch nichts anderes geben als eine 1. Er hat wirklich alles gemacht, was er hätte machen können. Ich kann nicht noch mehr von ihm erwarten. Karaman hat wirklich super gespielt in der Hinrunde, war halt leider zwischenzeitlich verletzt, sonst hätte der teilweise uns vielleicht in dem einen oder anderen Spiel noch ein bisschen mehr Heiterkeit beschaffen können in den dunklen Phasen. Aber ja, also Karaman, ich habe es nicht erwartet, dass es so gut ist, was er spielt. Hab zwar meinen Hot Take vor der Saison gehabt, wo wir noch nicht gespielt hatten, dass er 20 Scorer macht und auf dem Kurs ist er aktuell auch. Aber ich dachte halt, dass das Gesamtteam halt auch besser spielt und dass Karaman da dann auch im Gesamtgefüge dann einfach es leichter haben wird. Aber das ist eigentlich nicht so. Karaman macht vorne meistens alles alleine. Und ja, gemessen daran, was du an einen Flügelspieler oder an einen Zehner jetzt in dem Fall für Erwartungen hast, hat er wirklich extrem gut gespielt und alles andere als eine 1 wäre von meiner Seite aus unfair, deswegen kriegt er die auch von mir.
Ja, ich kann mich da anschließen, also klare Eins. Dann hätten wir 11 Karamans auf dem Platz, so, ne? Von der Leistung würden wir jetzt auf Platz 1 stehen, ist einfach so.
Solange er nicht verteidigen
Dieser
muss, sondern dann
Junge.
einfach nur die Qualität auf der Position ist, ja.
Ja, guck mal, der Junge hat jetzt auch nicht jedes Spiel über 90 Minuten gemacht. Zuletzt schon, aber der war halt auch, kam nach der Verletzung auch wieder rein. Ist 5 Spiele ausgefallen, 4 wegen der Verletzung, einmal wegen der Sperre. Hat einfach in 12 Spielen 10 Scorer gemacht, so. 6 Tore gemacht, 4 Vorlagen im Pokal hat er auch getroffen. Also der ist echt on fire. Bei dem hat man halt immer das Gefühl, der kann jederzeit entweder ein Tor schießen oder ein Tor vorbereiten. So
Ja.
immer, also wenn du den 90 Minuten auf dem Platz lässt, dann ist er an irgendeinem Tor beteiligt,
Ja,
so
auch gegen
gefühlt.
Fürth war das dann, glaube ich, wo er dann am Ende mal das 2-1 gemacht hat mit dem Kopfball. Ich habe dann das Spiel über kaum gesehen. Dachte, okay, jetzt haben wir mal ein
Ja.
Spiel, wo Karaman vielleicht nicht wirklich auffällig wird. Dann macht er wieder wie im Derby so einen Kopfball aus dem Nichts. Und ja, also wenn da Tobi Mohr dann am Ende nicht nochmal den Bock hat, dann hat halt Karaman den Siegtreffer nochmal erzielt.
Ja,
Und der ist halt einfach ein Unterschiedsspieler für uns
total.
komplett.
Ja, und da ist ja nicht mal, wo man sagt, so, ja, okay, das ist so dieser Strafraumstürmer, der die ganze Zeit Bälle reinhaut, so wenn er mal einen Ball kriegt, sondern der kriegt den Ball, dreht sich, sucht seinen Mitspieler, setzt ihn in Szene, läuft dann rein, kriegt dann den Ball. So, der ist überall auf dem Feld zu sehen. Jetzt als Zehner macht er 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Davor Stürmer, über außen hilft er uns, links oder rechts außen. Er hat alles gespielt in der Offensive, überall ist er einfach überragend. Kannst du hinstellen, wo du willst, der hilft uns einfach weiter. Und ja, wie gesagt, hättest du 11 Karamans auf dem Platz, würdest du jetzt auf dem Aufstiegsplatz stehen, deswegen klare Eins. Und ich hoffe, der macht einfach genauso weiter in der Rückrunde. Hoffentlich verletzt er sich nicht oder kann einfach alle Spiele durchspielen. Und da glaube ich, haben wir zumindest mal vorne nochmal ein Spieler, auf den wir uns voll verlassen
Ja.
können. Dann machen wir weiter mit Polter. Abgangskandidat aktuell. Ich mach mal weiter. 11 Spiele gemacht. 3 Tore, 2 Vorlagen. Polter war, glaube ich, so unter Reis, wurde noch viel mehr auf ihn gesetzt. Und ich finde, so unter Gerrards hat er so komplett den Anschluss verloren.
Ja.
Er hat zwar gegen Rostock dann noch eine Vorlage machen können, aber da kam halt nicht mehr so viel. Da hatte meine guten Zeitpunkt so in der Saison. Der war ja
Gegen
am
Magdeburg
Anfang
vor
auch
allem
hinter
auch,
einem,
ja.
genau, hinter einem Terodde. Dann hat er zweimal gegen Magdeburg
Das
getroffen,
Spiel
dann
hätten
das
wir
Spiel
ohne ihn verloren,
darauf.
muss man sagen. Also da hat er uns auf jeden Fall die drei
Ja.
Punkte geholt. Natürlich auch mit dem Team zusammen. Also auch ein Michi Langer, der nochmal
Ja.
reinkam, hat nochmal super gehalten. Aber ohne Sebastian Polter vorne hätten wir auf jeden Fall das Spiel nicht gewonnen.
Ja, total. Und dann hat er gegen Pauli danach auch wieder getroffen. Dann hat er gegen Paderborn eine Vorlage gemacht. Das war wirklich so eine Phase, wo der richtig on fire war. Ich fand's nicht so schlecht, muss ich ehrlicherweise sagen, weil er halt auch im Vergleich zu dem Terodde und auch dem Lasme viel weniger gespielt hat. Von daher, ich würde ihm tatsächlich sogar eine 4+ geben, weil er halt dann diese Phase hatte, wo man viel auf ihn gesetzt hat, wo er dann auch seine Tore gemacht hat und die Vorlage.
Ja, ich stimme dir zu. Also gemessen daran, was er für Einsatzminuten hatte, war das in Ordnung. Hat, glaube ich, 5 Torbeteiligungen müssten es sein, oder? Also ist prinzipiell okay. Was mich halt einfach nur so ein bisschen frustriert, ist teilweise ihm dann einfach nochmal zuzugucken, wo er dann eingewechselt wurde und schon nicht mehr so richtig in Fahrt war, wo er nicht diese gute Phase mehr weiterhin hatte. Da hat er dann einfach auch teilweise Einsätze dabei gehabt, wo er wirklich abgefallen ist von der Qualität und du da einfach ein Mann weniger vorne warst, weil Polter einfach nicht richtig mehr im
Ja.
Spiel drin war.
Ja,
Aber
ich meine, guck mal, der hat gegen Nürnberg 5 Minuten bekommen, gegen Düsseldorf 5 Minuten und gegen Rostock hat er 17 Minuten und da eine Vorlage gemacht.
ja.
So, davor war ja diese gute Phase quasi. Okay, gegen Hertha war der nicht so gut. Das war dieses eine Spiel, wo der dann halt schlecht war. Und gegen KSV hat er davor auch 19 Minuten ge gehabt. Und dann gab es ja den Trainerwechsel quasi, ne?
Ja, das stimmt. Deswegen gemessen daran, was man von ihm erwartet, war er auf jeden Fall nicht so schlecht, wie ich es gedacht hätte. Aber trotzdem muss man leider einfach sagen, wenn wir auch auf die Zukunft blicken, ist er trotzdem weiter ein Verkaufskandidat. Aber jetzt nur betrachtet auf die Noten, gehe ich damit. Er war auf jeden Fall leider besser als ein Terodde, was ich nicht gedacht hätte vor der Saison. Ändert nichts daran, dass ich trotzdem Terodde lieber behalten würde. Ist aber jetzt gerade nicht
Ja.
Thema. Deswegen kriegt Polter von mir auch eine bessere Note. Ist bei mir dann eine 4+. Also Terodde hat eine 4- und Polter hat eine 4+. Heißt nur leider für die Zukunft leider nicht sonderlich viel für Polter. Aber ja.
Ja, ich meine, ein Polter verdient aber auch mehr als ein Terodde, ne?
Eben,
Der
genau.
Polter kriegt nur dieses Gehalt, was der bekommen hat nach seinem Wechsel von Bochum, wo der in der ersten Liga zweistellig getroffen hat. Da müssen die Abstriche machen, nachdem man in die zweite Liga abgestiegen ist. Aber das wird immer noch ein gutes Gehalt sein für die zweite
Ja.
Liga. Und da ist er halt jetzt komplett außen vor. Gerrard setzt nicht auf ihn. Spielerisch bringt den Kegel Top mehr. Terodde ist gerade auch vielleicht in einer auch besseren Form auch einfach, ne?
Ja.
Kommt ja jetzt auch mit dieser Leistenbruchgeschichte. Für uns wäre das einfach optimal, wenn wir den irgendwie am besten verkaufen oder vielleicht auch verleihen können, dass man dieses Gehalt nicht mehr auf der Liste hat für ein halbes Jahr. Das wäre halt ja, echt gut.
Ja, und was man halt auch da nochmal dazu sagen muss, also wenn wir jetzt die Testspiele und den Gesamteindruck einfach mit reinnehmen würden, dann wäre Terodde wahrscheinlich schon wieder vor Polter, weil er einfach jetzt in den letzten Wochen einen deutlich besseren Eindruck gemacht hat. Aber wenn man jetzt halt fair,
Ja,
wir wollen ja fair
Tendenz,
sein, genau, wir
klar.
wollen ja fair sein
Ja.
und da können wir
Wir
jetzt
haben
nicht
ja auch
einfach
nur die
die,
Hinrunde
ja,
bewertet,
wir können
genau.
ja jetzt nicht einfach die guten Spiele von Polter totschweigen, sondern müssen halt fair bleiben und
Ja.
können da jetzt nicht irgendwie sagen, dass Terodde besser gespielt hätte als Polter. Es ist ungefähr auf Augenhöhe gewesen, aber wenn du wirklich jetzt fair bleibst, dann ist Polter nochmal den Ticken besser für das, was man eigentlich erwartet hat.
Ja, total. Genau, dann haben wir jetzt den letzten Spieler, den hatten wir hier auch als Thema so ein bisschen, Keke Top. Da darfst du gerne wieder.
Ja, also da ist natürlich wieder ein bisschen schwieriger zu bewerten, weil er halt einfach ein junger Spieler ist, von dem du jetzt noch nicht sehen kannst, dass er jedes Spiel 90 Minuten macht und sonderlich viel Einsatzzeiten bekommt. Aber ab dem Punkt, wo er sie dann bekommen hat, hat er zwar noch nicht sofort quasi sein Torriecher gezeigt, sondern erst gegen Fürth jetzt wirklich getroffen. Aber du hast jetzt in den Testspielen dann erst wirklich gesehen, dass da auf jeden Fall noch was geht. Wenn du nur auf die Hinrunde guckst, musst du das natürlich so ein bisschen rausrechnen. Aber ich finde, wenn du auf das guckst, was du von so einem Jugendspieler, der hochkommt, erwartest und dann nicht Asan Ouedraogo heißt, der auf einmal ein Riesentalent ist, dann finde ich, hat er es ordentlich gemacht. Also du kannst da jetzt nicht von einem Keke Top erwarten, wenn er hochkommt, dass er hier 30 Tore zum Aufstieg schießt, wie es ein Terodde vor 2 Jahren gemacht hat. Deswegen würde ich mich da jetzt schlecht fühlen, wenn ich ihm was Schlechteres als eine 3 gebe. Hat da jetzt in der Hinrunde noch keine Superleistungen gezeigt. Ich fand trotzdem, dass er belebend war, seinen Körper immer gut eingesetzt hat, Bälle gut festgemacht hat. dann auch getroffen hat und hat ja einfach im Spiel auch da schon, jetzt nicht in den Testspielen nur, sondern auch in den Spielen in der Hinrunde teilweise auch schon so ein bisschen anderen frischen Wind gegeben, was ja die anderen Stürmer von uns als Spielertyp einfach nicht gegeben haben. Deswegen, ich fand es in Ordnung, was er bisher gezeigt hat. Ich glaube, potenziell in der Rückrunde könnte das sogar in einen Zweier- bis Einser-Bereich gehen. Hab da wirklich gute Hoffnung, was Kekitop angeht, aber für die Hinrunde, um fair zu bleiben, ist es eine 3, finde ich.
Was man bei ihm sagen muss, der ist gerade im Fokus, die Tendenz zeigt nach
Ja.
oben. Wenn er das jetzt, diese Leistung auch in die Rückrunde bringen kann, dann, ja, wie du gesagt hast, dann stehen da eben auch, ja, auch die Möglichkeit nach oben, ist da nicht verschlossen, auch eine bessere Note zu kriegen. Für mich hat er dieses überragende Spiel gegen Greuther Fürth
Ja.
mit drinne. Ich fand, ab Düsseldorf hat es angefangen, wo man gesagt hat, okay, der ist ein Mehrwert auf dem Platz. Ich fand davor Elversberg, Nürnberg und dann die ersten Spiele unter Reis, fand ich, war der schon ganz, also noch sehr, sehr blass so. Hat hier und da mal eine gute Aktion gehabt, aber immer sehr uneffektiv und auch teilweise dann auch Lehrgeld gezahlt. Also da fand ich, hat man noch gemerkt, dass er sich erstmal an diesem Niveau gewöhnen muss. Fand dann aber ab Düsseldorf auch in den anderen Spielen, dass er dann auch viele gute Aktionen hatte. Hast du dann auch den Vergleich zum Lassme gesehen, dass er auch dann die Spieler besser einbinden kann und hat wirklich in den wenigen Minuten, wo der gespielt hat, echt Gutes einfach gezeigt. Ich bin am Überlegen, weil ich habe ja dem Kabadei auch eine 3 gegeben, ob ich beide gleich sehe, ob ich Keketop besser oder schlechter als ihn sehe. Das ist jetzt gerade meine Frage. Ich glaube, Keketop hat ein besseres Spiel gemacht gegen Fürth, als Kabadei bei uns bisher gezeigt hat.
Also, wenn du es auf ein Spiel runterbrichst, ja, gebe ich dir recht. Aber bei mir sind sie trotzdem gleich auf, weil ich einfach, das wäre jetzt unfair, wenn ich jetzt wirklich die zuletzt gesehenen Situationen von Keke Top so sehr mit reinrechnen würde. Wenn du es wirklich nur
Ja,
auf die, ja, ich weiß, aber nur kurz
ich
um den
meine, auf die
Gedanken,
Dauer
ja.
gesehen fand ich halt Keketop schlechter als Kabadei.
Ja.
Das ist halt auch die andere Seite der Medaille so, ne? Also ich fand in den wenigen, also Kabadei hat fast immer einen frischen Wind
Ja,
reingebracht.
deswegen ist es wäre halt jetzt
Bei Kicke.
unfair, Keke Top vor Kabadai anzusiedeln, finde ich persönlich.
Ja, ich gehe einfach auch mit einer
Ja.
3. Ich gehe einfach auch mit einer 3. Die Tendenz geht nach oben. Ich hoffe, dass der Junge jetzt abliefert in der Rückrunde, dass wir eine Menge Spaß an ihm haben. Übrigens auch ein richtig guter Entertainer. Also der könnt ihr euch mal die Vlogs und alles von ihm reinziehen bei dem Schalke-Kanal, dem offiziellen. Auch sehr, sehr lustig. Der jetzt beim Trainingslager unterwegs gewesen und so weiter, habe ich echt mir gern angeguckt. Und er war ja auch jemand, der hier schon auf dem Kanal so ab und zu meinem Livestream so dabei war, wo er noch in der A-Jugend gespielt hat. Also auch da natürlich, das vergessen wir nicht, richtig
Schalke Corner
guter
Supporter
Mann.
seit Tag 1.
Genau, richtig, richtig gut. Ja, ich hoffe, dass der jetzt durchzieht, Rückrunde und dann ja, da weitere Spielanteile sammeln kann und richtig Gas gibt. Du hast auch deine Note, ne? Wir beide
Beide drei,
drei
ja.
sind da reingegangen. Dann haben wir auch die Stürmer jetzt durch. Dann bleibt natürlich noch das Spiel gegen den HSV. Unser Start in die Rückrunde. Sollen wir eine Aufstellung machen? Wie immer,
Ja,
ne?
genau.
Aufstellung und dann
Aufstellung und Tipp.
Spieltipp.
Ja.
Genau, ich würde sagen, ich gehe mit der Aufstellung gegen Eupen rein. Tatsächlich. Einzige Sache, was ich sehe, ist, Seguin hat da noch nicht gespielt,
Genau,
ne? Gegen
ja.
Eupen.
Schallenberg hat statt Seguin gespielt.
Ist der denn noch
Der
verletzt
soll
oder
erkältet
ist er wieder
gewesen sein,
fit?
soweit ich weiß. Also, ich denke mal, also, wenn er nicht wieder über 4 Wochen quasi krank ist, dann sehe ich da
Ja.
eigentlich schon, dass er wieder zurückkommen könnte. Ich hoffe, der ist noch wirklich fit genug, weil ich
Okay.
fand, klar, also das Teamkonstrukt hat super gespielt gegen Eupen, aber ich finde, ein
Ja.
Seguin hat es trotzdem in den Spielen schon besser gemacht als ein Schallenberg. Deswegen, wenn du wirklich die kompletten Testspiele mit einbeziehst, finde ich, hat sich ein Seguin eigentlich verdient, zu spielen.
Was ist ein Mohr? Mohr wäre auch
Mohr
eine.
wäre
Also
auch eine,
Idrissi ist für
ja.
mich
Ja, das ist der
gesetzt.
gesetzteste im
Karaman ist
Mittelfeld.
gesetzt. Genau. Karaman ist gesetzt davor.
Ja.
Für mich ist jetzt so Mohr und Schallenberg sind so die Kandidaten, Und ich sehe Seguin eigentlich auch in der Startelf. Und einen von den beiden würde ich dann austauschen. Jetzt ist die Frage, Mohr oder Seguin?
Das finde ich nämlich auch schwierig, habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Also einerseits finde ich, musst du einen Schallenberg irgendwie wieder aufbauen. Also das ist eigentlich ein Spieler, der dir so viel Qualität geben kann und auch noch relativ jung ist mit 24, 25 Jahren. Ich hoffe, da kommt noch mal was von ihm. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon direkt gegen Hamburg der Fall sein muss. Mohr hat es eigentlich ordentlich gemacht in den letzten Spielen. Dann gegen Fürth leider den Fehler gehabt, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so in Form. Aber hat dann eigentlich auch in dem einen Testspiel gegen Wolfsburg war das, glaube ich, dieser super Ball auf Simon Terodde. Deswegen, es ist ganz schwer, weil ich auch mir vielleicht vorstellen kann, dass Seguin gerade diese Sechserposition ganz gut gelegen hat, dass er vielleicht gerade auf dieser Position wieder gut aufgegangen ist. Ich finde, es ist ein 50-50-Ding, wen du da jetzt rauslässt, ob du da jetzt sagst, okay, du lässt einen Mohr draußen oder einen Schallenberg. Ich könnte beides nachvollziehen, aber ich persönlich würde Seguin auf jeden Fall wieder in die Startelf packen. Das ist für mich eigentlich gesetzt.
Wen hast du denn gegen Eupen stärker gesehen, Mauer oder Schallenberg?
Finde ich relativ schwierig.
Oder beide
Ich fand
gleich?
beide jetzt nicht super auffällig. Schallenberg ist aber auch noch nie über seine Auffälligkeit wirklich gekommen, finde ich. Aber wenn ich jetzt wirklich so komplett auf die letzten Spiele betrachtet schaue, dann würde ich wahrscheinlich einen Mohr eher drin lassen, vor allem auch unter der Bedingung, dass
Oder aber
eben,
auch,
ja.
ja. Oder aber auch, wo siehst du den Seguin stärker?
Auf der
Auf der
6
sechs oder
wahrscheinlich,
auf
genau, das
der.
ist nämlich der Punkt. Ich würde einen Mohr
Dann
aktuell
ja.
jetzt nicht rauswerfen wollen, weil halt einfach auch wenn du darüber nachdenkst, dass halt gegen Fürth seinen Fehler hatte, wenn du ihn jetzt direkt im nächsten Ligaspiel wieder draußen lässt, ziehst du ihn auch vom Selbstbewusstsein wieder runter. Mohr ist, glaube ich, einer, der davon sehr stark immer beeinflusst war, wenn man
Ja.
nicht auf ihn setzt. Aber darauf kann es jetzt natürlich nicht zu viel geben.
Ich
Trotzdem.
würde einfach die beste Elf jetzt
Genau,
spielen
genau.
lassen,
Ja,
so.
aber ich finde,
Solche Geschichten würde ich, ob ich
ja.
jetzt den Schallenberg aufbaue oder den Mohr nach dem Wörtspiel, das muss auch jetzt mal
Ja, hast
langsam
du
aus dem
recht.
Kopf raus sein. Ist ja jetzt schon Ewigkeiten her.
Also ich muss sagen,
Aber
ich fand
ich,
Mohr besser in den
ja.
letzten Spielen, weil er auch einfach mehr gezeigt hat. Also er war mehr präsent im Spiel. Deswegen, ich würde wahrscheinlich erstmal so reingehen, dass du, wenn Seguin fit ist, ihn für Schallenberg reinpackst. Auf die Saison gesehen glaube ich aber schon, dass Schallenberg Mohr wieder den Rang ablaufen kann, wenn er zu alter
Ja.
Paderborn-Stärke findet, weil der einfach ein Qualitätsspieler sein kann, der Mohr nur an seinen besten Tagen ist, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Man munkelt ja auch, dass Schalke 04 häufiger auch Verletzungsgeschichten hat. Deswegen, also ich glaube, über kurz oder lang wird sowieso der ein oder andere Spieler mal rausrotiert werden
Ja.
müssen. Entweder aufgrund der Leistung oder Frische oder halt leider wieder mal eine Verletzung. Von daher glaube ich schon, dass wenn der Schallenberg da richtig gut trainiert und auch richtig gut drauf ist, dass er irgendwann auch wieder eine Chance zwangsläufig bekommen
Ja.
wird. Genau, dann würde ich einfach mal die Aufstellung nennen. Also ich habe Fährmann im Tor, dann Bruno rechts, Kalasch, Kaminski. Links habe ich dann Ovejan, weil Mürklin gesperrt ist quasi. Wir haben Seguin auf der 6, daneben Mohr und Idrissi und davor Karaman, Top und Terodde. Hast du noch irgendwo einen Einspruch oder gehst du so mit?
Nicht wirklich. Also ich muss schauen, ob ich mir vielleicht in den nächsten Spielen dann doch noch mal Müller im Tor hersehen wünsche, aber fürs Spiel gegen Hamburg gehe ich da so mit. Also ich würde Fährmann jetzt auch drin lassen. Ich finde es auch in Ordnung, dass Gerhard da jetzt keine große Debatte aktuell führen will. Kann mir auch vorstellen, dass Fährmann wieder irgendwie Wehchen haben wird und dann kannst du es auch einfach besser moderieren. Aber aktuell würde ich da mitgehen, ja. Also ich würde genauso aufstellen.
Ja, also ich habe ja gesagt, wenn Müller so in Form ist wie in der Hinrunde, dann
Ja.
wird er für mich spielen. Ich habe aber auch gehört, dass er im Trainingslager zwar mittrainiert hat, aber auch noch nicht bei 100% sein sollte, gerade auch so bei Sprungsachen und so weiter. Und da macht es dann natürlich auch Sinn, Fährmann spielen zu lassen. Wenn das auch fraglich gewesen ist, so vor ein, zwei Wochen, ob der Müller gegen HSV spielen kann oder bei 100% ist, dann muss auch Fährmann spielen, weil du musst den ja quasi drauf vorbereiten und dann auch so Generalproben wie gegen Eupen musst du auch nutzen, um dass sich die Viererkette mit dem Torwart einspielt. Und ja, Müller wird irgendwann sicherlich noch eine Chance kriegen.
Ich glaube
Und
auch, er
dann
ist
ist
wirklich noch
dann.
nicht fit. Also ich denke mal, der ist jetzt vielleicht bei 80% oder 70%.
Ja.
Der braucht noch eine Weile. Ich denke mal, 2, 3 Wochen muss man ihm mindestens noch geben, bis er in den Bereich kommt, wo er zumindest mit Fährmann auf dem gleichen Niveau wäre. Und bis er dann wirklich sein
Ja.
Niveau abrufen kann von der Hinrunde, dauert das, glaube ich, einfach noch. Deswegen kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sagt, man will jetzt nicht Fährmann
Ja, und
absägen
guck
oder
mal,
so.
was machst du jetzt, wenn du den Müller reinsetzt, der noch nicht fit ist?
Ja.
Zum einen kannst du den Müller verbrennen, weil er eben nicht mehr die Leistung zeigt aus der Hinrunde.
Und
Zum
Fährmann
anderen,
auch,
deinen
ja.
anderen Torwart Fährmann verbrennst du, weil er wieder mal auf die Bank
Ja.
gesetzt wird. So. Jetzt hast du eigentlich, wenn er wirklich nicht fit sein sollte, eine Win-Win-Situation. Fährmann wird gestärkt und Müller kann sich in Ruhe aufbauen und dann, falls Fährmann mal irgendwie irgendwas hat, entweder schwächelt oder aber auch wieder irgendwie eine Verletzung oder so, dann kriegt der Müller dann so oder so seine Chance. Von daher passt das für mich und genau, es ist eigentlich gut
Ja.
gelöst. Ja, wir müssen noch einen Tipp zum Spiel abgeben. Ich bin mal optimistisch und gehe rein mit einem 2-0 für uns.
Sportlicher Tipp, sportlicher Tipp. Ich weiß nicht, also gegen Hamburg habe ich nie ein gutes Gefühl. Also ich habe das Gefühl, gegen Hamburg kriegen wir immer aufs Maul. Und das ist dann, auch wenn wir gerade gute Leistungen von uns sehen, und ich hier auch gerne zumindest auf einen Unentschieden tippen würde, ich sehe es leider nicht wirklich, weil Hamburg wirklich gegen uns eigentlich immer gut spielt, gehe ich leider mit einem 2:1 für Hamburg.
2-1, sollen wir noch die Tore sagen?
Können wir machen, können wir machen.
Also ich sag Keke Top und Terodde, also beide treffen quasi.
Ich sag, bei uns macht Terodde ein Tor und bei Hamburg machen Glatzel und Jatta ein Tor.
Ich habe hier mal geguckt, HSV, also die waren jetzt die letzten Spiele eigentlich in Ordnung, wobei die letzten drei Spiele haben die nur eins gewonnen. Auswärts hatten sie das letzte Spiel gewonnen, davor das Spiel unentschieden, davor verloren. Lautern auswärts auch unentschieden, Wehen unentschieden auswärts, Osnabrück auswärts verloren, Elversberg aus. Die sind schon auswärts schwach, ne,
Ja,
HSV?
das stimmt,
Verdammt
aber
auswärts schwach, das kann uns entgegenkommen.
ja, das ist auch so das Einzige, woran ich mich so ein bisschen hangel aktuell, dass sie wirklich da nicht so gut spielen und auch allgemein in den letzten Spielen, finde ich, nicht so gut gespielt haben. Aber ich bin einfach bei HSV immer skeptisch. Also ich gehe da wirklich jedes Mal mit der Einstellung rein, okay, wir sind am Arsch. So. Und wenn ich dann was anderes sehe, freue ich mich. Aber die Zeiten, wo ich mir gegen Hamburg Hoffnungen mache, so wie vor der Saison, und dann so massiv enttäuscht werde, wo wir hätten gut und gerne 10 Gegentore kassieren können, mache ich mir aktuell mal die Illusion nicht und bleib realistisch und sage 1-2, wenn es gut läuft, freue ich mich. Wenn nicht, habe ich zumindest damit gerechnet.
HSV jetzt zuletzt Okugawa geholt. Meinst du, der kann ein Faktor sein?
Ich weiß nicht, ob er jetzt schon direkt gegen uns ein Faktor wird, aber ich glaube, über die Saison hinweg, das ist ein Qualitätsspieler, der hat selbst bei Bielefeld in der schwachen Saison 15 Scorer gemacht. Der wird
Ja,
dem
mit
HSV
Pokal
schon
sogar
helfen.
16.
Ja, der wird dem HSV da auf jeden
Schon
Fall
eine
gut
Menge,
tun.
ja.
Und die haben sogar eine Kaufoption, habe ich glaube ich sogar gelesen. Also für die natürlich super. Und ja,
Ja.
muss man hoffen, dass bei uns auch mal so gute Arbeit langsam gemacht wird.
Okay, ja, also wir sind teilweise optimistisch.
Ja.
gehen wir rein ins Spiel, werden das Spiel natürlich dann nächste Woche dann besprechen.
Schreibt auch gerne mal euren
Könnt
Tipp in
euch,
die Kommentare.
genau, schreibt mal rein, eure Wunschaufstellung. Geht ihr da mit oder habt ihr da Positionen, die ihr anders seht? Folgt rein in Podcast-Player eures Vertrauens, gibt mal eine super Bewertung. Ich habe gesehen, auf Spotify sind noch sehr, sehr wenig Bewertungen da. Ja, haut da mal rein. Ist ja wirklich nur ein Klick. Würdet ihr uns echt gut supporten mit. Ansonsten folgt gerne rein auf YouTube. Kommentieren, liken. Ihr kennt die ganze Geschichte. Und ja, dann sind wir nächste Woche für euch wieder an gleicher Stelle am Start. Bis dahin, eine gute Zeit. Glück auf.
Von mir auch. Bis dahin. Glück auf.